Okay, das ist auch viel wichtiger als zu sehen. Erstmal vielen Dank, Thomas. Ich denke, das war eine vielleicht sogar für alle spannende Information, was du uns heute Morgen geliefert hast über die Kantate. Und dann, also die war jetzt in Latein, bin ich schon ganz froh, dass das andere alte Lied, nicht ganz so alt, schon auf Deutsch war. So ein altes Lied und doch für mich so ein wundervolles, schönes und durchaus auch vom Inhalt her zeitgemäßes, weil einfach immer gültiges Lied. Man könnte vielleicht die Sprache ändern, aber den Inhalt, denke ich, darf man überhaupt nicht abändern. Und warum, das wird vielleicht gleich klar werden. Wie gesagt, Thomas hat es ja schon erwähnt, heute soll es am Sonntag Kantate, so eine Überraschung um das Singen gehen. Und damit meine ich ganz ausdrücklich nicht nur den Lobpreis im Gottesdienst. Und es geht auch nicht darum, ob und wie schön ich singen kann. Es soll eher um Lieder gehen, die der Geist Gottes in mir anstimmt. Laut oder leise, melodisch oder schlicht, aus Freude oder auch vielleicht sogar aus Verzweiflung. Weil Singen der Ausdruck meiner Seele ist. Und Reaktion auf das Handeln und Wesen Gottes. Und es ist auch Gebet zu Gott. Also heute ein Plädoyer fürs Singen und eigentlich im tiefsten Sinne nicht nur für das Singen als solches, sondern eigentlich insgesamt für das Lob Gottes aus ganzem Herzen. Auf welche Art auch immer. Dazu unser heutiger Perikopentext aus Lukas 19, 37 bis 40. Lukas 19, 37 bis 40. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben und mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Erde. New York 1975. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten, das Singen nicht und auch nicht Fröhlichkeit. So ein Mitklatschlied. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Oh doch, sagen die Gesundheitsbehörden. Kirchen und auch Gemeindevorstände fassen Beschlüsse und auch wir haben ja zugestimmt. Bei dem, was man über Coronaviren weiß, scheinen sie gerade in den Aerosolen, die sich in unseren Hälsen bilden, zu vermehren und zu tummeln und beim Singen tiefen Luft holen, ein- und ausatmen, auszutreten und sich beim Nachbarn einzunisten. Also, so gilt erstmal bitte nicht singen, jedenfalls nicht in der Gemeinde. Da ist die Wissenschaft ganz trocken. Und wenn das eine der Hürden ist, über die ich springen muss, um mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern, so will ich auch diese Hürde gerne nehmen, auch wenn es schmerzt. Wie Moni schon sagte, erst recht an einem Sonntag, der Kantate heißt. Der heißt ja eben noch singt. Ich lasse mir das Singen also doch verbieten. Aber Hand aufs Herz, wo wird denn überhaupt noch gesungen? Wo singt ihr? Im Fußballstadion? Oder singt ihr unter der Dusche? Soll es ja auch geben. Ich singe manchmal einfach so zu Hause. Nicht, weil ich so besonders gut bin, sondern weil es mir gut tut. Ich pfeife auch manchmal vor mich hin mit Text im Kopf und gerade bei Spaziergängen im Freien singe ich, gerade wenn ich alleine bin, singe ich manchmal vor mich hin. Einfach, um Gott zu loben oder einfach, weil ich mich freue. Oder weil ich für etwas dankbar bin, was mir gerade bewusst wird. Manchmal tue ich das vielleicht viel zu selten. Und allein oder mit Annette darf ich das ja auch zu Hause tun. Wir lassen uns das Singen eben nicht verbieten. Und damit sind wir auch mitten im Predigttext. Ich lese nochmal den Anfang. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Ich muss gestehen, mir war dieser Text ehrlich gar nicht geläufig. Ich meine, das Lukas-Evangelium ist nicht so was Exotisches, aber ich kannte diesen Text nicht wirklich. Er steht neben diesem Text zum Einzug in Jerusalem, wo es da um Palmzweige auf der Erde und Kleider geht, die dahingelegt werden. Hosianna, dem, der da kommt, aus den Kehlen der Jerusalemer Einwohner, da steht er eher im Schatten. Auch Lukas erzählt in unserem Text vom Ankommen Jesu, aber etwas anders, als wir es vielleicht so allgemein kennen. Diese grandiose Huldigung, Esel, Kleider, Zweige, das ist alles schon vorbei. Lukas erzählt nichts davon, dass die Volksmassen singen. Bei ihm ist es nur die Schar der Jünger. Und sie singen auch nicht direkt bei der Ankunft Jesu in Jerusalem. In unserer kleinen Begebenheit hier scheint Jesus schon eine Weile in Jerusalem zu sein. Er steigt den Abhang des Ölbergs hinab, als die Jünger mit dem Lobgesang beginnen. Auch was sie da singen und loben, hebt sich etwas ab von dem, was wir kennen. Kein Hosianna mit dem Hintergedanken, alles wird gut werden. Das Reich Davids wird wieder aufgerichtet und vielleicht insgeheim nieder mit den Römern. Die Jünger bleiben treu bei einem Liedtext, den sie kennen. Hier wird gar nicht gesagt, dass gesungen wird, aber es ist ein Liedtext aus Psalm 118, und die Psalmen sind ja Lieder. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und danach heißt es für mich auch recht beachtlich: Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Das klingt doch eigentlich verdächtig eher nach Weihnachten. Und genau das, glaube ich, will Lukas auch sagen. Der Frieden bringt, der wird nicht später kommen. Hier und jetzt ist er da. Er ist gekommen, der Messias. Er ist auf die Erde gekommen, der Retter von Gott her. Himmel und Erde berühren sich jetzt in Christus. Er ist unser König, ihm wollen wir dienen. Den Jüngern wurde das bewusst. Und wenn ich darüber nachdenke, dass Gott auch mich meint, muss ich nicht auch singen? Was denn sonst? Solches Singen damals war nicht ungefährlich. Das war gefährlich wegen der Römer, wegen der Besatzungsmacht in Israel, von einem König zu singen. Und es bleibt auch im Grunde genommen gefährlich bis heute. Nicht wegen Corona. Nein, so ein Lied stellt den weltlichen Status quo einfach auf den Kopf, damals wie heute. Nicht das Jerusalemer Establishment, die Führungsklicke aus hohen Priestern und korrupter römischer Macht verdient Ehre und Lob. Auch nicht der religiöse Kultbetrieb im Tempel ist heilig, sondern er, der Christus, der arme Leute Messias, der Kranke heilt und Hungrige speist. Sie haben es ja erlebt, die Jünger, sie sind dabei gewesen, als er gehandelt hat. Im Namen des Gottes Israels, der von jeher Gefangene aus der Knechtschaft befreit. Wer solche Töne anschlägt, wer Gott allein lobt und über alles und über alle stellt, der sollte sich auch des Risikos bewusst sein. Geld und Macht und Geltungsbedürfnis in unserer Welt haben einen ganz anderen Anspruch. Sie wollen herrschen. Das gilt für sogenannte Große, aber auch für die mehr oder weniger Unbedeutenden. Es gilt eigentlich für jeden Menschen. Es geht schlichtweg um die Frage, wer hat das Sagen? Wer ist Gott? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das hat Machtmenschen noch nie gefallen. Darum werden Christen verfolgt an vielen Orten auf dieser Welt. Und Gott sei Dank, uns ist so gesehen in Deutschland das Singen noch nicht verboten. Die Gruppe der Pharisäer, die dazwischen gehen, als die Jünger den Messias preisen, haben das wohl auch genau gespürt. Nicht, weil sie was dagegen hatten. Im Gegenteil, auch sie haben ja darauf gewartet. Voll Sehnsucht und Hoffnung haben auch die Pharisäer darauf gewartet, dass der Erlöser, der Messias, kommt. Sie können es sich nur einfach nicht so richtig vorstellen, dass es so beginnt, mit diesem Rabbi aus Nazareth, dass Gott so nah sein soll, dass Gott sich so weit runterwagt unter die Menschen, von Krippe und Stall bis zu den ausgestoßenen Leprakranken und geächteten Zöllnern und gering geachteten Frauen. Rabbi, sag doch deinen Jüngern, dass sie besser damit aufhören zu singen. Ihr Rat ist vielleicht sogar gut gemeint. Jesus, verstehe es doch als Warnung. Lass deine Leute nicht solche Lieder singen, jedenfalls nicht hier, wo es jene hören, die am Ruder sind. Denn wer hier zu laut, zu ungewohnte Lieder singt, der wird zum Schweigen gebracht. Du weißt das, Jesus. Denk an die Propheten, was denen passiert ist. Doch Jesus schlägt die Warnung aus. Er weiß, auf welchem Weg er ist. Warum er auf diesem heißen Pflaster steht in Jerusalem. Er geht ans Kreuz. Und da spielt ganz ohnehin eine ganz andere Musik. Im nächsten Vers, den Lukas erzählt, der steht aber nicht mehr in unserem Predigtext, ich sage es nur ganz kurz, fängt dann Jesus an zu singen. Er stimmt ein Klagelied an über Jerusalem, das er liebt, über die Menschen dort, die er liebt. Er singt und weint, weil der bittere Weg bis hierher nötig ist und weil so viele die Einladung Gottes ausschlagen, weil sie härter bleiben als die Steine, von denen es in Jerusalem wahrlich genügend gibt. Eher schreien die Steine, als dass sich Gott verbergen lässt. Auch Steine werden zu klingen anfangen. Und damit spielt Lukas auf das Schicksal Jerusalems an, das von den Römern wenige Jahre, ich glaube im Jahr 72 war es, nun, darauf zerstört worden ist. Zerstörung, Verbot. Was für ein Abschnitt für den Sonntag Kantate. Dem Singesonntag der Christen. Aber dass es in diesem Jahr nicht so ist wie immer, das tut diesem Sonntag und uns vielleicht sogar gut. Denn es stellt uns die Frage, warum wir singen sollen. Wozu brauchen wir Christen diese Aufforderung zu singen? Für wen singen und wovon singen? Und wohl auch was singen? Singen ist beten. Das sollte man schon überlegen, was man sagt, wenn man singt. Nun haben wir den Salat. Kantate 21, Corona-Gottesdienste ohne Gemeindegesang. Was wird nun aus unserem Singen? Oder wichtiger, aus meinem Singen? Ich kann natürlich einfach sagen, wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Ich reiche das Zitat, das wird aber nicht reichen. Jedenfalls nicht unter dem Brennglas unseres Predigtwortes, das uns auch unbequeme Fragen stellt. Wie gesagt, warum, für wen, wovon? Singen wir, damit die Zeit erfüllt werde, weil es einfach dazugehört als Teil unserer nicht vorhandenen Gottesdienstliturgie bis so gegen 12 Uhr im Gottesdienstende? Oder weil uns das Herz übergeht, wie bei den Jüngern am Fuße des Ölbergs? Singen wir deshalb, weil wir sonst platzen würden vor Hoffnung und Freude oder vor Trauer und Schmerz? Weil uns sonst das Herz überläuft? Dann raus damit. Hier im Gemeindehaus vom Musikteam, vor unseren Computern daheim, aber gern auch anderswo, auch im Freien, sowie als zu Hause. Für wen singen wir? Für uns selbst? Auch das ist okay. Singen tut einfach meiner Seele gut. Das muss, wie gesagt, nicht mal schön klingen. Tut's auch manchmal nicht. Aber ich merke selber, dass, ja, wie heißt das so schön, Singen setzt Endorphine frei. Ja. Singen wir für andere? Für unseren kranken Nachbarn auch, wie es auch in einem Lied heißt? Das muss nicht bloß hier im Gemeindehaus sein, wo es Passanten oder Anwohner hören können und sollen. Die Wiese vorm Altenheim oder vor dem Behindertenwohnheim tut's auch. Das sind in diesen Tagen gute Plätze für Gesang. Früher haben wir auch manchmal mit dem Gemeindechor in Darmstadt im Krankenhaus gesungen. So ganz ohne Verstärker und Technik übrigens. Das ging ganz gut. Manchmal haben sich alle Türen geöffnet in den Gängen und manchmal haben sie uns das Licht ausgemacht. Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen da gemacht. Singen für andere oder singen wir für Gott? Die Jünger im Abschnitt tun es, aber sie tun es eben nicht drinnen, hinter Mauern und verschlossener Tür. Sie tun es da, wo sie Gott erlebt haben, nahe den Menschen, an denen Gott gehandelt hat. Damit diese es hören, die Töne ins Schwingen kommen, eine Resonanz auslösen, eine Reaktion auslösen. So singen sie für Gott und für die Menschen. Ich finde es auch ganz interessant, dass gerade Musik bei manchen Menschen nicht nur Wohlgefühl, sondern auch Widerstand auslöst. In unserem Text aus Jerusalem und auch bei uns in Oberramstadt haben wir das ja erlebt. Nicht nur wegen der Lautstärke am Sonntagmorgen, sondern auch wegen des Inhalts dieser Lieder, die wir singen. Gesang stört manchmal. Kann dann aber unser Gesang nicht umgekehrt auch bei manchen Menschen Positives bewirken, bei denen, die suchen und vielleicht nicht wissen, wo? Ich glaube, da können wir auch noch viel lernen. Und schließlich, wovon singen wir? Die Jünger singen von der Freiheit, die Gott geschenkt hat. Nicht von früheren Zeiten, wo alles besser war als heute. In dieser glaubensschwachen Zeit, in der wir uns immer zu befinden scheinen, aber dieses glaubensschwache Zeit, diesen Ausdruck, den gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Also scheint sich überhaupt nicht zu ändern. Sie singen nicht zum Kultbetrieb im Tempel, zum Gottesdienst am Feiertag. Sie singen davon, wie es sich anfühlt, wenn Gott da ist. Wirklich da ist, hier und jetzt. Sie singen, weil sie der Geist treibt, weil ihnen das Herz übergeht. Und dafür braucht es auch nicht unbedingt eine Kirche, denn das wäre schon ein bisschen wenig, wenn Gott nur hier wäre im Gemäuer für ein paar Minuten in der Woche. Und noch ein letztes, zum Singen braucht es nicht nur Hals und Stimme. Was da eigentlich singt, ist mit dem alten Wort die Seele beschrieben. Wenn die nicht singen will und kann, dann braucht es auch nicht Mund und Lippen. Eine interessante Tatsache ist übrigens, im jüdischen Talmud sagen die Frommen, lobt Gott mit allen Gliedern. Hört sich leicht an, aber dann kommt der Gag. Sie haben dabei genau 248 Glieder gezählt. Und das geht vom Finger übers Ohrläppchen, dem Bauchnabel bis hinunter zum kleinen Zeh. Also, wenn wir singen, mit allen Gliedern. Und was auch noch wichtig ist, die Frommen sollen auch singen in der Not. In der Not, wenn ihnen das Wasser buchstäblich bis zum Halse steht, zum Beispiel am Schilfmeer in Ägypten, an Babylons Flüssen unter Tränen, im Bauch von Jonas Fisch und sogar beim Sterben, wenn es vielleicht wie bei Jesus heißt, Eli, Lama, Asabtani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? All das waren Orte, an denen die Frommen all ihre 248 Glieder brauchten, um einstimmen zu können in den großen Lobgesang auf ihren Gott und Herrn. Und wenn du da nur auf deine Lippen, auf deine Stimme setzt, wirst du kaum Töne finden. Herz und Seele müssen dabei sein und es muss geübt sein. Ein Leben lang. Solches Singen lässt sich dann tatsächlich niemals mehr verbieten. Weil man einen ganzen Menschen, der in Gott klingt, nicht verbieten kann. Man kann ihn kreuzigen, man kann ihn ins Grab legen. Aber auch dort lässt sich das Lied des Lebens nicht den Mund verbieten. Von dort kommt uns noch eine ganz andere Musik. Wir werden staunen. Und diese Musik wird bleiben. In Ewigkeit wird das Lob Gottes erklingen aus Millionen von Stimmen. Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. So, habe fertig. Der Liederdichter